Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastode.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastode.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 28. Juli 2022, gleich dem 6. Mordat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. US-Sondergesandter berät sich mit Omans Außenminister über iranisches Atomprogramm. Irak Muqtada Sadr an seine Anhänger. Eure Botschaft ist angekommen. US-Außenminister bittet Lavrov um Telefongespräch. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. US-Sondergesandter berät sich mit Omans Außenminister über iranisches Atomprogramm. Robert Malley, der Sonderbeauftragte der US-Regierung für Iran-Angelegenheiten, hat am Mittwochabend ein Telefongespräch mit dem omanischen Außenminister über das iranische Nuklearprogramm geführt. Sayed Badr bin Hamad bin Hamoud al-Busaidi, der Außenminister von Oman, und Robert Malley, der US-Sonderbeauftragte für Iran-Angelegenheiten, erörterten in diesem Telefongespräch Fragen von gemeinsamen Interesse und Bemühungen im Zusammenhang mit der Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA. Omans Außenminister betonte in diesem Telefonat unter Hinweis auf seine Einschätzung der verschiedenen Verhandlungsparteien in Wien die Sicht seines Landes auf die Notwendigkeit einer Einigung in den Verhandlungen. Er sagte, wir glauben, dass alle Parteien eine endgültige Einigung erzielen wollen und sich nun eine einmalige Gelegenheit geboten hat, diese Einigung doch noch zu erzielen. Oman unterstützte immer eine Einigung im Atomstreit und werde auch die legitimen Forderungen Irans unterstützen, sagte al-Busaidi. Am Dienstagabend hatte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian mit seinem omanischen Amtskollegen telefonisch über regionale und internationale Themen gesprochen. Die meisten Länder, die an den Gesprächen teilnehmen, bei denen es um die Aufhebung der repressiven und illegalen Sanktionen gegen Iran geht, wollen einen schnelleren Abschluss der Verhandlungen, aber eine endgültige Einigung steht noch aus und hängt von den politischen Entscheidungen im Weißen Haus ab. Irak Muqtada Sadr an seine Anhänger. Eure Botschaft ist angekommen. Der Führer der irakischen Sadr-Bewegung hat seine ins Parlamentsgebäude eingedrungenen Anhänger aufgerufen, die Kundgebung zu beenden. Eure Botschaft sei angekommen, schrieb Assadr in einer am Mittwoch veröffentlichten Tweet. In der irakischen Hauptstadt Bagdad waren am Mittwochabend die aufgebrachten Pro-Sadr-Demonstranten in das Parlament eingedrungen. Kurz zuvor hatte die Menschenmenge die hochgesicherte grüne Zone gestürmt. Letzten Mittwochnachmittag kamen Hunderte von Anhängern der irakischen Sadr-Bewegung zum At-Tahrir-Platz in Bagdad, um gegen den Vorschlag von Mohammad Shia As-Sudani für das Amt des irakischen Premierministers zu protestieren und betraten dann die Bagdad Green Zone und das irakische Parlamentsgebäude. Sayyid Muqtada Assad, der Führer der irakischen Assad-Bewegung, befahl den Demonstranten auf seiner Twitter-Seite, sich aus dem irakischen Parlament zurückzuziehen und in ihre Häuser zurückzukehren und schrieb, sie haben die Korrupten in Schrecken versetzt. Zuvor hatten Regierungschef Mustafa al-Kazemi und der Oberbefehlshaber der Streitkräfte die Demonstranten aufgerufen, sich sofort aus dem Parlament und der grünen Zone zurückzuziehen. Seit den vorgezogenen Parlamentswahlen, aus denen Assads Bewegung als große Gewinnerin hervorgegangen war, beschränkt sich die amtierende Regierung darauf, die laufenden Geschäfte abzuwickeln. US-Außenminister bittet Lavrov um Telefongespräch. Erstmals seit Kriegsausbruch in der Ukraine will US-Außenminister Antony Blinken mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov sprechen. US-Außenminister Antony Blinken kündigte am Mittwochabend Ortszeit bei einer Pressekonferenz in Washington an, in den nächsten Tagen mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov zu sprechen. Über die Details wollte US-Außenminister nicht sprechen. Nur so viel. Die USA hätten Russland ein substanzielles Angebot gemacht, um 2 inhaftierte US-Bürger nach Hause zu holen, Basketballstar Brittany Griner und den früheren Soldaten Paul Whelan. Griner war im Februar am Moskauer Flughafen Sheremetyevo wegen eines Drogendelikts festgenommen worden. Nach Angaben der russischen Behörden wurden in ihrem Gepäck Verdampferkartuschen mit Cannabisöl gefunden. US-Medien spekulierten, dass der seit 2012 in New York inhaftierte russische Waffenhändler Viktor Butt Teil von Washingtons Angebot sein könnte. Laut CNN wurde dies nun bestätigt. Er verbüßt derzeit eine 25-jährige Haftstrafe in den USA. Bereits im April hätten die USA und Russland inmitten des Ukraine-Kriegs überraschend Gefangene ausgetauscht. Am Flughafen der türkischen Hauptstadt Ankara sei der Russe Konstantin Jaroschenko gegen den US-Amerikaner Trevor Reed ausgetauscht worden, berichtete die Ludwigsburger Kreiszeitung. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby sagte am Mittwoch, man hoffe, dass Russland darauf eingehe. Auch die Umsetzung des unter der Vermittlung des UNO-Generalsekretärs und des türkischen Staatspräsidenten in Istanbul erzielten Abkommens zum Export von Getreide aus der Ukraine wolle der US-Außenminister ansprechen. Russland übernimmt Kontrolle über das zweitgrößte Kraftwerk der Ukraine. Angaben eines Beraters des ukrainischen Präsidenten zufolge haben die russischen Truppen das zweitgrößte Kraftwerk der Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Oleksiy Arestovych, Berater des Präsidenten der Ukraine von Präsident Volodymyr Zelensky, gab am Mittwoch bekannt, russische Streitkräfte hätten die Kontrolle über das Kraftwerk Vuhlehirska übernommen und fügte hinzu, Russland habe seine Streitkräfte in 3 südlichen Regionen stationiert. Das ist eine wichtige Errungenschaft für Russland. Das Kraftwerk Vuhlehirska ist ein Kohlekraftwerk in Svitlodarsk, Oblast Donetsk, Ukraine. Am 24. Februar startete die russische Armee einen militärischen Angriff auf die Ukraine, um den Verantwortlichen der Regionen Luhansk und Donetsk gegen die Angriffe der Ukraine zu helfen. Unterdessen kündigte der ukrainische Präsident an, der EU in der Energiekrise mit zusätzlichen Stromlieferungen aus seinem Land zu helfen. Zelensky spielte damit auf die sinkenden russischen Gaslieferungen nach Europa an. Seit Beginn des Krieges haben die europäischen und westlichen Länder, insbesondere die USA, durch die Intensivierung des Sanktionsdrucks gegen die Russische Föderation und die Lieferung aller Arten von leichten und schweren Waffen nach Kiew nicht nur keinen Schritt zur Beendigung des Krieges in der Ukraine beigetragen, sondern vielmehr den Konflikt angeheizt. Kanadische Regierung: Eine Entschuldigung des Papst bei Ureinwohnern reicht nicht aus. Angesichts der schlimmen Taten der Verantwortlichen der katholischen Würdenträger reicht nach Meinung der kanadischen Regierung eine Entschuldigung des Oberhaupts der katholischen Kirche nicht aus. Wie die Washington Post heute berichtete, halte die kanadische Regierung die Entscheidung von Papst Franziskus an die Ureinwohner des Landes nicht für ausreichend. Papst Franziskus hat in einer Rede am Mittwoch die Ureinwohner Kanadas um Vergebung für die einst von Kirchenvertretern begangenen Vergehen an indigenen Kindern gebeten. Mitglieder der katholischen Kirche und der Ordensgemeinschaften hätten an Projekten der kulturellen Zerstörung und der erzwungenen Assimilierung der Ureinwohner teilgenommen, so Franziskus weiter. Das katholische Kirchenoberhaupt sprach in Quebec vom System der Internate, das vielen indigenen Familien geschadet und ihre Sprache, Kultur und Weltanschauung gefährdet habe. Franziskus kam mit der Entschuldigung einer Forderung Trudeaus nach. Ab den 1880er Jahren wurden in Kanada über Jahrzehnte hinweg geschätzt rund 150.000 indigene Kinder ihren Familien entrissen und in kirchliche Heime, sogenannte Residential Schools, geschickt. Ziel dieser Vorgehensweise war, die Kinder dazu zu zwingen, sich an die weiße Mehrheitsgesellschaft anzupassen. In den Schulen erlebten viele Kinder Gewalt, sexuellen Missbrauch, Hunger und Krankheiten. Hunderte kamen nie wieder nach Hause. Die letzten kirchengeführten Internate schlossen 1996. Frühere Republikaner und Demokraten in den USA einigen sich auf Gründung einer neuen Partei. Dutzende ehemalige Demokraten und Republikaner haben angekündigt, dass sie eine neue politische Partei fordern, um Millionen von Wählerinnen und Wählern in den Vereinigten Staaten anzusprechen. Angeführt wird die neue Partei mit dem Namen Forward, zunächst vom ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrew Yang von der Demokratischen Partei und dem ehemaligen Gouverneur von New Jersey Christian Ted Whiteman von der Republikanischen Partei. Yang verließ 2021 die Demokratische Partei und erklärte sich zu einem unabhängigen Politiker. Die Hauptsäulen des Parteiprogramms seien die Wiederbelebung einer fairen, florierenden Wirtschaft und mehr Wahlmöglichkeiten für die Amerikaner, mehr Vertrauen in eine funktionierende Regierung und mehr Mitsprache bei unserer Zukunft. Sie hofften, dass ihre Partei eine tragfähige Alternative zu den republikanischen und demokratischen Parteien werde, die die amerikanische Politik dominierten, sagten konstituierende Mitglieder der Partei Reuters am Mittwoch und Zeit. Parteiführer organisierten diesen Herbst Veranstaltungen in Dutzenden amerikanischer Städte, um ihre Basis zu stärken und die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen. Sie werden am 24. September zunächst eine offizielle Veranstaltung in Houston ausrichten und der erste nationale Kongress der Partei wird im nächsten Sommer in einer amerikanischen Großstadt stattfinden. Die Partei basiert auf dem Zusammenschluss dreier Organisationen. Aus dem Renew America Movement, das 2021 von ehemaligen Republikanern der Regierungen von Ronald Reagan, George Bush, George W. Bush und Donald Trump gegründet wurde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 25 Grad, Mashhad 28 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandarabas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. $40 Milliarden-Deal von Gazprom mit den iranischen Partnern über die Ausbeutung von 8 Öl- und Gasvorkommen, $30 Milliarden-Ziel für die Ausweitung des iranisch-türkischen Handels, dazu 25 Jahre Vertrag über Iran-Gas für die Türkei. Und das alles, während gleichzeitig fortdauernde militärische Differenzen auf irakischem und vor allem syrischem Gebiet handfest ausgetragen werden, wenn weltweit Politik so vernünftig gestaltet würde wie unter diesen drei Präsidenten, alle drei hart betroffen von Washingtons unrechtmäßiger Imperialpolitik. Dann könnte es allen Völkern weltweit besser gehen, sagt neue Mitte-Bundesvorsitzender Christoph Hörsel in unserem Interview. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörsel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Scharokni.
Ja, danke schön. Herr Hörsel, Iran und Russland wollen stärker zusammenarbeiten. Das ist das Ergebnis des jüngsten Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Iran. Als erstes unterzeichnete der russische Gaskonzern Gazprom und das iranische staatliche Ölunternehmen eine Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit. Nun, über diese Zusammenarbeit wird in den westlichen Medien berichtet und auch negativ zum größten Teil dargestellt. Dazu höre ich gerne Ihren Kommentar.
Dieses ganze Treffen der drei Präsidenten, Raisi als Einladender in Teheran, dann eben der russische Präsident Putin und der türkische Präsident Erdogan, ist natürlich ein Treffen in ganz, ganz schwierigen, vollkommen verwobenen Zeiten, in denen jeder der Teilnehmer seine besondere Agenda hat. Und natürlich gibt es da gewaltige Widersprüche. Aber es zeigt sich eben, dass während diese Widersprüche gerade im Bereich Türkei-Iran ja auch militärische Seiten haben und da wird aufeinander geschossen sozusagen, da schießen Freunde sozusagen der Gesprächspartner aufeinander, regeln diese Staaten in großer Souveränität diese Fragen miteinander am Tisch, sprechen darüber, tauschen sich aus und haben einen hervorragend florierenden wirtschaftlichen Austausch. Das Highlight, der Höhepunkt war natürlich dieser gewaltige 40 Milliarden Gazprom-Deal, den man da tatsächlich nennen kann, wo 8 Felder von Öl und Gas im Iran mit russischer Hilfe ausgebeutet werden sollen. Das bringt den Iran gewaltig nach vorne, das ist dringend notwendig. Der Iran steht ja im Prinzip noch in einer Entwicklungsphase vor der russischen. Die russische Seite kann ihre Gas- und Ölquellen wunderbar ausbeuten und kann das auf dem Weltmarkt verkaufen. Aber die Wirtschaft ist noch viel zu abhängig davon. Das beklagt Putin immer gegenüber seinen eigenen Leuten. Aber der Iran ist noch gar nicht so weit, dass er alles, was er hat, ausbeuten könnte und hat also schon auf diesem frühen Level sozusagen der Entwicklung noch gewaltig Ausbaustufen. Das lässt hoffen, denn der Westen bleibt ja stark negativ eingestellt. Das ist eine klare Sache. Und hier an dieser Stelle hat klar Putin diese Dinge durchbrochen. Und er hat einen großen Gewinn davon gezogen, dass während der Westen behauptet, Russland sei völlig isoliert, gibt es sogar den Präsidenten eines NATO-Landes, der sich mit ihm an einen Tisch setzt und eine erhebliche Verträge macht hier auch an dieser Stelle und eine gute Vermittlerrolle hat. Also in Bezug auf die Korntransporte aus der Ukraine. Diese Dinge stehen da im Hintergrund. Und wenn der Westen jetzt herumschreit, das sei ja alles ganz furchtbar negativ, kann man nur sagen, die sind mehr als neidisch. Denn ich lese hier gerade in der dem Präsidenten Erdogan nahestehenden englischsprachigen Zeitung Daily Sabah. Das ist ja wirklich ganz interessant, dass beide Seiten den beiderseitigen Handel auf 30 Milliarden Dollar vergrößern wollen, von jetzt ungefähr 5. Ja. Und dass sie übereingekommen sind, dass Iran eine weitere 25 Jahre Gas liefert an die Türkei und solche Dinge. Das sind ganz tolle Verträge, die hier passieren für die Türkei, aber auch für den Iran. Und vor allen Dingen durchbricht es nun mal diese unglaubliche amerikanisch erzwungene Isolierung des Iran, was seine Energierohstoffexporte angeht. Und das ist doch ein ganz gewaltiger Fortschritt, dass das hier passiert. Da schließt also der Iran mal eben Verträge sozusagen oder Absichtserklärungen mit zwei wichtigen großen Ländern, Türkei und Russland, um eine Gaslieferung bzw. Entwicklung von Öl- und Gasfeldern mitten in diesen schwierigen Zeiten, in denen der Westen im Grunde den Iran am liebsten so lange die Luft abdrehen würde, bis der notgedrungen jedes Abkommen unterschreibt, das Washington erzwingen möchte in Bezug auf das berechtigte zivile Atomprogramm. Und schafft es nicht, weil der Iran einfach nicht, wie soll man sagen, zu erwürgen ist, ganz offensichtlich, auch wenn Washington das versucht. Das ist mal die große positive Seite. Es gibt natürlich erhebliche, ich sagte das schon, zum Teil militärisch ausgetragene Meinungsverschiedenheiten, was eben Syrien angeht und die territoriale Integrität. Hier stehen also Iran und Russland auf einer Seite. Was aber auch zum Beispiel die Präsenz türkischer Truppen im Irak angeht, wo eben tatsächlich kurdische Kräfte unterdrückt werden, durch die sich die Türkei, wie ich meine, mit Recht bedroht fühlt. Also das sind alles Themen, die sind verdammt schwierig. Aber genau der Weg, den die drei Herren, Raisi, Putin, Erdogan in Teheran gegangen sind, ist der einzige Weg, um das zu klären, nämlich miteinander zu reden und einen guten Austausch zu finden, auch wenn Meinungsverschiedenheiten dann bestehen bleiben. Und man im Grunde genommen, der Amerikaner sagt, agree to disagree, man übereinkommt, dass man eben nicht übereinkommen kann an bestimmten Stellen. Dann versucht man vielleicht im Detail Dinge auseinanderzunehmen, und glaubwürdige Wege zu gehen. Es hat ja der türkische Außenminister Çavuşoğlu nach diesem Treffen öffentlich erklärt, dass die Türkei von keinem Staat sich eine Erlaubnis holen müsse, um seinen Gebietsstreifen von 30, 40 Kilometern tief auf syrischem Gebiet, den es jetzt hat, ich hätte beinahe gesagt nach links und rechts, nach West und Ost zu vergrößern. Man will also nicht tiefer hinein, sondern einfach nur den, wie soll man sagen, aus türkischer Sicht beschützten Grenzstreifen hier vergrößern und nach den Seiten hin, sodass man also die Länge der geschützten Grenze erweitert. Das ist der Plan. Das kann natürlich weder im russischen noch insbesondere im iranischen und schon gar nicht im direkt betroffenen syrischen Interesse sein. Auch das ist keine Frage, aber das bedeutet eben, dass man versuchen muss, die Dinge in den Griff zu kriegen. Immerhin sind sich alle drei einig, dass die Amerikaner in der Region gar nichts zu suchen haben. Und das wäre ja schon mal ein ganz besonderer Fortschritt, wenn man an dieser Stelle auch weitermachen könnte, denn hier hat nun mal die Türkei den größten Hebel und den setzt sie an. Die NATO kann sich im Moment nicht erweitern, weil die Türkei die letzte Zustimmung, nämlich durch die Ratifizierung im türkischen Parlament, nicht gibt, solange nicht bestimmte Bedingungen klar sind. Und jetzt wird im Westen laut diskutiert, ob man durch die Lieferung der berühmten F-16-Flugzeuge, die man eigentlich gar nicht liefern wollte, und hat die Türkei sogar aus dem Herstellungsprozess rausgeschmissen, die Türkei wäre ja Zulieferer, weil eben die Türkei das S-400 Luftabwehrsystem der Russen gekauft und installiert hat. Das sind also die großen Probleme, die auch die Türkei hat. Also wenn man das ansieht, wie gewaltig und schwierig jedes Land in Problemen steckt, dessen drei Präsidenten da zusammengekommen sind. Und was die da draus gemacht haben, kann ich nur sagen, Hut ab, das ist eine ganz hervorragende Leistung, wie die da klarkommen. Und ohne jede Bosheit und Probleme sprechen sie sich freundlich am Tisch und sitzen da beisammen. Und das finde ich ziemlich vorbildlich.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir haben bereits eine Reihe von iranischen Berühmtheiten der islamischen Zivilisationsära vorgestellt. Es waren Lyriker und Dichter darunter. Heute stellen wir Ihnen eine Persönlichkeit vor, die dem Sufismus angehörte. Der islamisch-iranische Sufismus liefert zweifelsohne das reichste literarisch-kulturelle Erbe Irans und findet heute noch seine Freunde in einer Welt, die der Spiritualität entbehrt. Bekannte Sufis Irans haben entschieden zu dieser islamischen Mystikbewegung beigetragen. Denn denkt man sich einige iranische Persönlichkeiten der Mystik weg, bleiben nicht mehr viele namhafte Vertreter dieser spirituell orientierten Bewegung übrig. In dem geografischen Region des Iraks gab es die iranischstämmigen Sufis Hallaj, Shibli und Junaid und in dem geografischen Teil Groß-Khorasan im Nordosten Irans Persönlichkeiten des Sufismus wie Bayazid, Kharagani und Abu Said Abul Khair. wollten wir außerdem die großen literarischen Werke des Sufismus und der Mystik aus der iranischen Literatur auf Neupersisch, Farsi, wegdenken, dann würde unser Literaturschatz sehr schmal werden, denn er verdankt diesen Werken in etwa seinen großen Umfang und seine Stärke. Abu Sa'id Abu'l-Khair ist ein bekannter Mystiker und zugleich Hadith-Kenner des 4. und 5. Jahrhunderts nach der Hijra gewesen. Er lebte in Groß Khorasan. Geboren wurde er 357 nach der Hijra und dem Mondkalender und 967 nach Christus in der Ortschaft Maihana, welche damals innerhalb der Grenzen Irans lag. Und dort verstarb er auch im Alter von 81, 440 nach der Hijra, 1048 nach christlicher Zeitrechnung. Groß Khorasan wurde von den Ghaznaviden verwaltet, einer türkischstämmigen Dynastie mit Sitz in Ghazni. Ihr Imperium reichte vom Westen Irans bis nach Ostindien hin. Gegen Lebensende erlebte Abu Sa'id Abu'l-Khair jedoch einen Machtwechsel. Khorasan gelangte in die Hände von türkischstämmigen Nomaden. Sie waren unter Anführung der Seldschuken aus Zentralasien vorgedrungen. Der Vater von Abu Sa'id handelte mit Heilkräutern. Er beschäftigte sich auch mit Mystik, hatte einige Befolger und rief zu Versammlungen zusammen, an denen Abu Sa'id schon als Kind und Heranwachsender teilnahm. So schloss er durch seinen Vater und durch Freunde schon bald mit der Mystik und dem mystischen Pfad Bekanntschaft. Abu Sa'id studierte als erstes in seinem Heimatort Maihana, der damals von Bedeutung war, Literatur- und Theologiewissenschaften und wurde mit der arabischsprachigen Literatur vertraut. In Sarachs erwarb er Kenntnisse in islamischen Rechtswissenschaften, Fiqh und der Koranauslegung, Tafsir, sowie der Überlieferung, Hadith. Noch sehr jung war er ein Schüler namhafter Lehrmeister der Gnosis, Irfan, wie der Mystiker Abu'l-Hasan Kharrani und Abu'l-Qasim Bashar Yassin. Er erreichte einen hohen Wissensstand in den Theologiewissenschaften. Abu Sa'id Abu'l-Khair fühlte sich vom Wesen her und durch die häusliche Erziehung und die spirituellen Lehren seiner Meister schon als Kind und Heranwachsender stark zur Gnosis hingezogen, und zwar so sehr, dass er schließlich seine anderen Studien alle abbrach und ein asketisches Leben und Zurückgezogenheit wählte. Er betrat den Weg der Mystik und zugleich begann er, Schüler zu erziehen. Wie der Literatur zu entnehmen ist, benutzte Abu Sa'id Abu'l-Khair auf seinen Sitzungen und bei seinen Ansprachen laufend Verse. Sie stammten aus eigener Dichtung oder von vorhergehenden Poeten. Mit der Poesie untermalte er seine Reden auf eine faszinierte Weise. Über 1500 Doppelverse werden ihm zugeschrieben, von denen aber viele von vorhergehenden Dichtern stammen. Abu Sa'id baute die Verse in den Text seiner Rede ein und zitierte sie aus dem Gedächtnis, um auf diese Weise seine Aussagen zu untermauern und seinen Schülern nahezubringen. Die Forscher, die sich mit seinen Werken beschäftigt haben, nennen ihn allesamt den ersten Mystikdichter Irans. Sie sagen, dass er überhaupt der erste Gnostiker ist, der seine Gedanken in Reime gekleidet hat. Daher sei er in dieser Hinsicht den beiden bekannten iranischen mystischen Dichtern Sana'i und Attar voranzustellen. Es ist sehr schwierig, in dem Gesamtwerk von Sheikh Abu Sa'id Abul Khair diejenigen Reime festzustellen, die von ihm selber stammen, und viele Forscher meinen sogar, dass es nur wenige sind. Dr. Muhammad Reza Shafi Kadekani, ein zeitgenössischer Wissenschaftler und Universitätsdozent, der die meiste Forschung über diesen namhaften iranischen Gnostiker betrieben hat, ist in diesem Zusammenhang der Meinung, dass mit Sicherheit einige Vierzeiler in dieser großen Menge von Gedichten von Abul Khair selber stammen und er aufgrund dieser Gedichte zu den großen Dichtern gezählt werden darf. Dr. Kadekani sagt, Abul Khair ist einer der bekanntesten Dichter der Farsi-Literaturgeschichte und der Begründer der mystischen Dichtung. Er hat die schönsten mystischen Vierzeiler verfasst und neben dem bekannten iranischen Dichter und Philosophen Khayyam die Vierzeiler-Dichtung Roba'i vollendet. Zudem ist er einer der größten Lehrer für Rechtschaffenheit, Reinheit und freies Denken. Viele Kenner glauben, dass Abu Sa'id weniger ein Dichter war, als vielmehr ein Freund der Dichtung. Gedichte gehörten fest zu seinem Leben und er hatte zahlreiche Gedichte im Gedächtnis. Aus einer Biografie, die einer seiner Enkel über ihn zusammenstellte, lässt sich schließen, dass er bereits im Alter von 5, 6 Jahren seine Liebe zur Lyrik verspürte und diese Liebe bis ans Lebensende pflegte. Er nutzte die Poesie, um seinen Schülern mystische Inhalte zu vermitteln. Die Reime, die er benutzte, waren einfach und für alle verständlich. In dem Buch Asrar al-Tawhid, Geheimnisse der Einheit, eine Sammlung der Aussprüche und Erzählungen Sheikh Abul Sa'id Abul Khair, kommen zahlreiche solcher Gedichte vor. Sheikh Abul Sa'id werden außergewöhnliche Fähigkeiten und Dinge zugeschrieben. Dazu gehörte seine Fähigkeit, Gedanken zu lesen. Diese Fähigkeit ist vielen Sufis zu eigen und dies soll gemäß ihrer Überzeugung daran liegen, dass ihr Glauben stark ist. Es gibt viele Beispiele im Leben des Abu Sa'id Abul Khair über diese Begabung. Er muss schon als Kind erstaunlich intelligent gewesen sein. Später überraschte er seine Schüler damit, dass er ihre heimlichen Gedanken kannte. Er ist vor allem wegen dieser außergewöhnlichen Fähigkeit bekannt geworden. Dr. Shafi Kadekani sagt, das Gedankenlesen bildet den Schwerpunkt der außergewöhnlichen Kräfte, die Abu Sa'id Abul Khair zugeschrieben werden. Auf diesem Wege konnte er eine große Gruppe von Menschen und insbesondere die breite Masse davon überzeugen, dass er mit solchen wunderbaren Gaben gesegnet ist. Die breite Masse konnte sich nämlich schlecht vorstellen, dass ein heiliger Mann keine Wunder, welche doch eine besondere Gnade Gottes ist, aufweisen kann. Die Anhänger und Schüler von Sheikh Abu Sa'id Abul Khair kamen teilweise aus seiner Familie. Sie gingen einem Handwerk oder Gewerbe nach oder betrieben Handel und zugleich fühlten sie sich verpflichtet, die Regeln eines spirituell orientierten Lebens einzuhalten. Scheich Abu Said stellte 10 Regeln als Wegweiser für diejenigen auf, die den gnostischen Pfad antreten wollten. Diese 10 Regeln wählte er unter den 18 Regeln aus, an der er sich selber in den aufeinanderfolgenden Abschnitten seines mystischen Pfades gehalten hatte. Zu diesen Regeln gehörte: die Tür des Hauses für die Bedürftigen und Unterdrückten offen halten und in den freien Zeiten die Gebote der Religion studieren, asketische Übungen vornehmen und den anderen dienen. Im nächsten Teil erfahren Sie, liebe Hörerfreunde, noch mehr über diesen iranischen Mystiker.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Irans hat das laufende iranische Sonnenjahr 1401, März 2022 bis 2023, mit dem Motto Produktion wissensbasiert und Arbeitsplätze schaffend benannt. Zu diesem Jahresmotto haben wir verschiedene Beiträge für Sie vorbereitet. Im vorherigen Beitrag wurde die Bedeutung der Produktion aus der Sicht des Revolutionsoberhauptes untersucht. Und in diesem Programm wird beleuchtet, warum er die Produktion so sehr hervorhebt. Das Schlüsselwort Produktion wurde in den letzten Jahren vom Revolutionsführer als Motto des Jahres gewählt, um auf die Bedeutung der Produktion für die umfassende Entwicklung der Wirtschaft des Landes hinzuweisen. Aber die Produktion ist nicht nur ein Motto, sondern ein strategisches Ziel, und alle Anstrengungen sollten auf seine Verwirklichung gerichtet sein, und dieses Thema sollte bis zu seiner Realisierung fortgesetzt werden. Die Produktion ist der Hauptteil der Strategie der Widerstandsökonomie. Bei der Stärkung der Wirtschaft des Landes, die inländisch sein muss, spielt die heimische Produktion die Hauptrolle, da sie zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit und verringerter Abhängigkeit von anderen Ländern führt. Sie reduziert zudem die Effektivität des Drucks und der böswilligen Politik der Feinde der Islamischen Republik Iran. Eine Böswilligkeit, die mit der Zeit und dem Erstarken der Islamischen Revolution zugenommen hat. Aufgrund dessen empfahl das Oberhaupt der Islamischen Revolution die Strategie der Widerstandsökonomie und hebt jedes Jahr das Motto der Produktion in verschiedenen Schwerpunkten wie Unterstützung, Wohlstand, Produktionssprung, wissensbasiert und Schaffung von Arbeitsplätzen als Jahresmotto hervor. Dies, um das Land in ein Jahrzehnt des Fortschritts und der Gerechtigkeit zu führen, gegenüber der zunehmenden Feindseligkeit anderer Länder sowie um die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Sanktionen standzuhalten. Außerdem um weitere Ziele des 5. Wirtschaftsplanes und die Zukunftsperspektiven des 20-Jahres-Plans zu erreichen, die Abhängigkeit von Öleinnahmen sowie Importe und wirtschaftliche Abhängigkeit zu verringern und die Exporte zu erhöhen. Dazu bedarf es auch des Selbstvertrauens und der Unterstützung und Stärkung der heimischen Produktion als wichtigem Faktor für steigende Wirtschaftsindikatoren. Wirtschaft die größte Herausforderung für das Land. Es gibt viele Gründe, warum das Revolutionsoberhaupt auf die heimische Produktion Wert legt. Einer davon sind die wirtschaftlichen Probleme im Land. Tatsache ist, dass die Wirtschaft die wichtigste aktuelle Herausforderung der Islamischen Republik Iran ist. Mohammad Roshehre, ein Wirtschaftsprofessor an der Universität Teheran, sagt dazu: Die iranische Wirtschaft steht vor Herausforderungen wie Inflation, Arbeitslosigkeit, Rückgang der nationalen Produktion, Rückgang der Wirtschaftswachstumsrate und so weiter. Und um diese zu beheben, müssen zunächst die Wurzeln und Ursachen dieser Probleme bekannt sein. Alle Symptome der Herausforderungen für die Wirtschaft des Landes verweisen auf Probleme, die auf dem Weg der nationalen Produktion bestehen. Die nationale Produktion ist identitätsstiftend und die Essenz der Volkswirtschaft. Die Krankheit der iranischen Wirtschaft wurzelt in der Ineffizienz und den Störungen der nationalen Produktion. Wenn die nationale Produktion in einem guten Zustand ist, wird sie wie ein Herz schlagen, das den Patienten daran hindert, zu ermüden und schwach zu werden und dem es richtig Blut pumpt. Tatsächlich bedeutet die Unterstützung der nationalen Produktion, die Wirtschaftsindikatoren Irans zu verbessern. Indikatoren wie Arbeitslosigkeit, Inflation und Armut, die auch als Ursachen für die wirtschaftliche Unzufriedenheit der Menschen gelten. In diesem Zusammenhang sagt das Oberhaupt der Islamischen Revolution: Wenn jedermann die nationale Produktion anstrebt, werden viele wirtschaftliche Probleme und die Fragen des Lebensunterhalts der Menschen gelöst. Sowohl das Beschäftigungsproblem als auch das Investitionsproblem und andere Dinge. Auch soziale Probleme werden stark reduziert. Er hob weiter hervor: Ich glaube aus tiefstem Herzen an diese Bewegung. Ich glaube, dass der Schlüssel zur Lösung der Probleme des Landes darin besteht, die heimische Produktion in verschiedenen Sektoren zu fördern. Die Pforte, die Leben, Licht und Kraft ins Innere des Landes überträgt, ist genau diese, die von den Verantwortlichen der Produktion geöffnet wird. Es gibt keinen anderen Weg als diesen. Das Revolutionsoberhaupt erklärte in seiner Botschaft zum iranischen Neujahr 1401, also März 2022, den Grund für die Fokussierung auf die Produktion in den letzten Jahren. Die Produktion ist der Schlüssel zur Lösung wirtschaftlicher Probleme und der wichtigste Weg zur Überwindung wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Das Wirtschaftswachstum, die Erhöhung der Beschäftigung, die Verringerung der Inflation, die Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens, die Verbesserung des öffentlichen Wohlergehens sowie die Steigerung des Selbstbewusstseins und der nationalen Würde hängen alle vom Fortschritt und der Förderung eines Elixiers namens nationale Produktion ab. In diesen Jahren haben wir uns darauf gestützt und gute Auswirkungen gesehen. Unterstützung der Produktion – ein Weg, stärker zu werden. In verschiedenen Erklärungen betonte der Revolutionsführer, dass die Wirtschaft ein Instrument zur Machtsteigerung sei und erklärte: Das Land muss stark werden. Die Stärkung des Landes ist eines unserer Ziele. Nun, auf den ersten Blick mag diese Macht als militärische Macht erscheinen, aber sie hat einen viel größeren Umfang als nur militärische Stärke. Die Dimensionen der Stärke sind sehr weit. Sie beinhaltet auch wirtschaftliche Dimensionen. Daher ist in einer Situation, in der die Wirtschaft zu einem Mittel geworden ist, um die Ziele der Länder voranzubringen und im Einklang mit der Stärkung der Macht der Länder fungiert, die Förderung der wirtschaftlichen Komponenten eines Landes eine der wichtigsten Maßnahmen auf Makroebene sowie auf strategischer Ebene. Zu den Maßnahmen und Strategien zur Stärkung der wirtschaftlichen Komponente und damit zur Stärkung der nationalen Macht eines Landes führen können, gehört die Förderung der Produktion. Denn durch die Stärkung der Produktion des Landes werden viele wirtschaftliche Probleme gelöst. In der heutigen Welt kann man nicht mehr sagen, dass die Komponenten der Macht auf militärische Fähigkeiten beschränkt sind. Der Blick auf Macht und Sicherheit hat sich von einer begrenzten zu einer weiten Perspektive gewandelt. Auf dieser Grundlage wird jeder Faktor, der die Macht des Landes erhöht, als Machtwerkzeug betrachtet. Nach Ansicht vieler Experten sind in der aktuellen Weltlage auch aktuellere Faktoren wie die Wirtschaft sehr wichtig und haben eine größere Wirkung und einen höheren Einfluss auf die Gesellschaft. Auch die Betrachtung der gegenseitigen konfrontativen Maßnahmen und Strategien von Ländern zeigt, dass die Wirtschaft zu einem Machtinstrument geworden ist, damit die Länder ihre Ziele realisieren können. Unterstützung der Produktion, eine Lösung zur Umgehung von Sanktionen. Eine der größten Herausforderungen für die iranische Wirtschaft sind die grausamen Sanktionen und der Druck von außen. Öleinnahmen sind instabile und schwankende Einnahmen, bei denen die iranische Regierung keine Rolle bei der Bestimmung des Preises oder sogar der Exportmenge spielt, da die Exportmenge von einer Gruppe von Exportländern und ihr Preis auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Daher hat Iran in diesem Sektor Einnahmen, bei deren Preisbestimmung es keine Rolle spielt. Darüber hinaus zeigt die Erfahrung, dass die Ölpreisschwankungen extrem hoch sind und beispielsweise der Preis für jedes Barrel Öl in kurzer Zeit um 100% fallen oder steigen kann. Daher kann die Abhängigkeit von Öleinnahmen als Achillesferse der iranischen Wirtschaft betrachtet werden, eine Schwäche, die der Feind in den letzten Jahren ausgenutzt und viele Probleme für die iranische Wirtschaft geschaffen hat. Iran steht seit 4 Jahrzehnten unter US-Sanktionen. Vor dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland stand Iran mit 3.616 sanktionierten Institutionen und Einzelpersonen weltweit an erster Stelle. Die Auswirkungen und Ergebnisse der Sanktionen auf die iranische Wirtschaft zeigen, dass die Verhängung von Sanktionen gegen ein Land, je nach Schwere und Art der Sanktionen, das Wirtschaftswachstum stark reduzieren, die Inflation stark erhöhen und den Wert der Landeswährung erheblich mindern kann. Einer der Gründe für die starken Auswirkungen der Sanktionen auf die iranische Wirtschaft ist, dass diese schwerpunktmäßig auf einem Produkt basiert, nämlich dem Erdöl, und von Öleinnahmen abhängig ist. Wenn die Diversifizierung der Wirtschaft und die Unterstützung der heimischen Produktion vorangebracht werden, können die Auswirkungen der Sanktionen und des ausländischen Drucks auf die iranische Wirtschaft verringert werden. Dementsprechend unterstützt das Oberhaupt der Islamischen Revolution in verschiedenen Formen die nationale Produktion, betont ihre Förderung und fordert einen Produktionssprung der nationalen Produktion, vor allem im letzten Jahrzehnt, in dem die Sanktionen und der ausländische Druck auf die iranische Wirtschaft stark zugenommen haben und der US-amerikanische Feind diese sogar ausnutzte, um eine Kluft zwischen dem Volk und der Regierung zu schaffen und das soziale Kapital des Landes zu verringern.
We'll be right back.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.